Ja, wenn man schlecht sieht und schlecht hört, dann kann man manchmal an der falschen Stelle stehen. Ich möchte nochmal den Gedanken aufgreifen, den Bärbel uns am Anfang gesagt hat. Richtet euren Blick und auf das, was war, auf das, was ist und das, was sein wird. Wir haben heute Abendmahl gefeiert. Das ist der erste Sonntag im Monat. Das ist in unserer Gemeinde schon eine sehr lange Tradition, dass wir da das Mahl des Herrn feiern. Jetzt haben wir in der jüngsten Vergangenheit ja gefühlt jeden Sonntag Abendmahl gefeiert. Und ich bin schon gefragt worden, ist das jetzt bei euch der Standard? Feiert ihr jetzt jeden Sonntag Abendmahl? Nein, ich denke, das wird so nicht sein. Das hat damit zu tun, dass unser neuer Pastor, der Andreas, das Bedürfnis hatte, in dichter Folge, er spricht ja nur alle 14 Tage hier bei uns, seine Erkenntnis und seine Sicht über das Mahl und zu vermitteln. Das ist auch gut so, dass wir liebgewordene Formen und Traditionen, die wir immer für gut und richtig halten, auch einfach mal wieder überdenken. Sonst ist das nur noch eine Form und eine Hülse. Und füllen wir das noch richtig mit Inhalt. Und dass wir das am Wort Gottes prüfen und immer wieder neu dazu Position beziehen, das ist sicher gut und richtig. Nun habe ich in der längeren Vergangenheit, wenn ich sonntags zum Predigen eingeteilt war, auch immer mal wieder einen Aspekt der Bedeutung des Mahls des Herrn besonders beleuchtet. Und ich dachte, es passt eigentlich gut, wenn das eh schon Thema ist im Moment bei uns in der Gemeinde, dass ich auch mal einen Gedanken aufgreife, den ich dann auch schon mal hier geäußert habe. Das letzte Mal, glaube ich, 2013. Also für die, die schon lange dabei sind, denen kommen vielleicht meine Gedanken etwas bekannt vor. Aber dennoch denke ich, ist es gut, dass wir darüber nochmal nachdenken. Und ich möchte uns einen anderen Text lesen aus Lukas 22, die Verse 19 und 20. Das ist die Situation, in der der Herr Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal das Passa feiert. Und im Anschluss hat er dann dieses Mahl eingesetzt, das wir bis heute gemäß seiner Anweisung feiern. Da heißt es, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Zu meinem Gedächtnis. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Es gehört ja wohl zu den, ja, größten, weiß ich nicht, aber bedeutenden Fähigkeiten unseres Menschseins, dass wir uns erinnern können. Und das ist sehr unterschiedlich. Wenn wir bedenken, wo wir angefangen haben und wo wir heute stehen, wir haben viele Fähigkeiten oder unterschiedliche Fähigkeiten, uns zu erinnern. Und je älter man wird, desto mehr Erinnerungen hat man. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gewusst. Und manche Erinnerungen gehen aber auch tatsächlich verloren. Nun gibt es ja Erinnerungen, Erlebnisse, an die man sich gerne erinnert, die bauen einen auf. Es gibt Erinnerungen, die schmerzen einen. Das sind Dinge, zu denen man nicht so eine gute Beziehung hat. Und es gibt auch Erinnerungen oder Erlebnisse, die haben so eine ganz neutrale Bedeutung. Da haben wir keine besondere Beziehung zu. Es gibt persönliche Art, es gibt aber auch Erinnerungen, die gesellschaftlicher Art sind. Und wie geht man mit diesen Erinnerungen richtig um? mit diesen Gedenktagen, die man vor allen Dingen in der Gesellschaft hat. Da gibt es zum Beispiel den 31. Oktober, Reformationstag. Ich weiß nicht, wer dazu eine besondere Beziehung hat, wer sich da besonders und gern dran erinnert. Vielleicht eher dann der 3. Oktober, weil es ein bezahlter Feiertag ist, verbinden wir vielleicht ein bisschen mehr. Für mich persönlich hat zum Beispiel der 17. August eine größere Bedeutung. Ich würde sagen, warum für dich der 17.? Nun, das war unser Hochzeitstag. Das wird dieses Jahr 56 Jahre. So hat jeder verschiedene Erinnerungen. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Auch besonders mit diesen in der Gesellschaft, mit den Gedenktagen. Israel bekam verschiedene Gedenktage auferlegt, wo ihnen immer wieder gesagt wird, und das überliefert euren Kindern, sagt das immer wieder weiter und haltet das fest, vergesst das nicht. Dazu gehörte, ich meine, das Wichtigste war der siebte Tag der Woche, der Sonntag, damals war es der Sabbat. Ein Tag in der Woche, den sollten sie ganz besonders hoch und heilig halten. Keine Arbeit war erlaubt. Sie sollten sich auf das konzentrieren und besinnen, was Gott ihnen anvertraut hat in seiner Schöpfung, in seinem, ja, Ganzen. Und der Jesus hat auch diesen Tag wichtig gehalten, aber er hat seine Zuhörer aufmerksam gemacht darauf, dass der äußere Rahmen oder ja, nicht das Entscheidende ist, sondern wie fülle ich diesen Tag? Und das war damals schon inflationär. Man hat ihn nach außen hin dargestellt als was ganz besonders Wichtiges und innerlich war man ziemlich weit entfernt davon. Und Herr Jesus hat das angeprangert und ich beobachte, dass das bis zum heutigen Tag genauso ist, vielleicht noch schlimmer, dass wir so einen Tag eigentlich gar nicht mehr so den Stellenwert geben, wie er eigentlich verdient hat. Und die gesellschaftlichen Tage, man versucht ja auch mit besonderen Gedenktagen oder Gedenktafeln oder Gebäuden bestimmte Sachen, die einem wichtig erscheinen, in Erinnerung zu behalten. Und die Frage ist, gelingt uns das? Also, diese lange Vorrede will ich abkürzen damit, wir haben und feiern heute das Mahl des Herrn als Erinnerungsmahl. Und das war der ausdrückliche Wunsch des Herrn Jesus, diese Handlung als Gedächtnis zu begehen. Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir diesen Wunsch des Herrn und dem Ereignis den gebührenden Ausdruck und den Stellenwert geben können. Sicher ließe sich da im Gesprächskreis, in einer kleinen Gruppe, das Zusammentragen viel einfacher gestalten als jetzt hier von vorne, weil wir sicher unterschiedliche Möglichkeiten haben oder auch Gedanken haben, wie wir so einen Tag für uns persönlich immer wieder aufwerten können, ihn zum Ausdruck bringen, wie wichtig, wie bedeutsam er uns ist. Und ich möchte heute Morgen einfach ein paar Denkanstöße geben, wie wir diese Feier aufwerten können. Was würdet ihr sagen, was zu diesem Anlass besonders wichtig ist, damit das gelingt? Ich möchte das mit ein paar Fragen einfach so mal anregen, drüber nachzudenken. Was meint ihr, ist der Ort wichtig, wo man dieses Mahl des Herrn feiert? Ich denke, diese Frage ist nicht so ganz einfach mit Ja und Nein zu beantworten. Aber auf jeden Fall meine ich auch, es ist nicht ganz egal, wo und wie ich dieses Mahl feiere. Der Herr Jesus hat zum Beispiel diese Passafeier nicht einfach auf der Straße gefeiert und auch nicht unterm Olivenbaum, sondern er hat ausdrücklich Wert darauf gelegt, dass er einen geschützten Raum hat. Eine geborgene, ungestörte Atmosphäre ist ganz sicher wichtig, damit der Mensch Zeit hat zum Nachdenken. Die Umgebung kann eine hinführende Hilfe sein, den tieferen Sinn der Handlung zu verstehen. In der Gesellschaft hat man ja auch so das Bemühen, große oder wertvolle Erinnerungen mit irgendwas zu verbinden. Man hat besondere Räume, man hat besondere Plätze, die Symbolcharakter haben. Das kann eine Hilfe sein, aber es ist nicht zwingend nötig. Die ersten Christen feierten dieses Mahl des Herrn hin und her in den Häusern. Es war nicht an Tempel oder Synagoge gebunden, es war eher das Gegenteil, war die Regel. Da, wo die Erlösten, die Erretteten, die Gläubigen, die Gemeinde Jesu sich versammelten, das war der richtige Ort, um das zu feiern. Die zweite Frage, meint ihr, ist die Kleidung wichtig? Nun, ich denke, in der Gesellschaft beobachten wir, wenn so ein besonderes Fest gefeiert wird, dann scheint die Kleidung besonders wichtig zu sein. Aber ist es nicht so, dass da gerade Sehen und Gesehen werden das Wichtigste erscheint? Und der Inhalt kommt doch schnell in den Hintergrund. Also der Star des Abends war immer der mit der auffälligsten Kleidung. Herr Jesus und seine Jünger haben wahrscheinlich ihre Garderobe nicht gewechselt. Aber sie haben sich sicher gereinigt, den Staub der Straße entfernt. Die dritte Frage, ist die Auswahl der Feiernden wichtig? Auch diese Frage können wir nicht einfach mit Ja, Nein beantworten. Die Passafeier machte ja auch nur Sinn für einen Israeliten, dessen Vorfahre beim Auszug aus Ägypten dabei war. Ein Römer oder Grieche hätte sicher nur Theater gespielt, wenn er mitgemacht hat. Ja, noch viel schlimmer. Es war sogar gefährlich für ihn. Wenn er nicht ausdrücklich zu der jüdischen Gemeinde gehörte, und da konnte man auch als Ausländer dazukommen durch Beschneidung, dann durften sie nicht an dem Fest teilnehmen, sondern sie konnten sogar mit Tod bestraft werden. Die Passafeier, die Jünger erlebt haben, war eine Gesellschaft von Menschen, die waren nicht fehlerlos. Nach Vers 21 im gleichen Kapitel steht, war Judas noch dabei. Auf jeden Fall war Petrus dabei, der ihn später verleugnet hat. Aber auch die übrigen Jünger geben kein besonders gutes Vorbild ab. Wenn wir die Verse 24 und folgende lesen, da war wenig zu erkennen von der Sammlung, von der Konzentration, von dem Mitfühlen, von dem Dabeisein, was der Herr Jesus gesagt hat. Die hatten ganz andere Gedanken im Kopf, Karrieregedanken. Wer wird der Größte sein? Wenn es jetzt losgeht mit dem Reich Gottes, dann wer wird wohl der Größte unter uns sein? Ich denke, die Fehlerlosigkeit war nicht das Entscheidende, sondern wie die Jünger sich in Frage stellen ließen von ihrem Herrn. In dem Paralleltext in Matthäus 26, 22, da heißt es von ihnen, und sie wurden alle sehr betrübt und fingen an, ein jeder von ihnen zu ihm zu sagen, bin ich es? Und das Gleiche wird auch im Markus so berichtet. Sie aber fing an, betrübt zu werden. Und einer nach dem anderen fing an zu sagen, doch nicht ich, Herr. Ich denke, in der Gemeinschaft mit Jesus, beim Innehalten, beim Gedenken an seinen Tod, seine Erlösung für uns, beim Anschauen seines Bildes, wenn wir uns von ihm in die Augen schauen lassen, werden uns auch unsere dunklen Stellen im Leben bewusst. Ganz entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Judas hat es nicht geschafft, als er mit der Wahrheit über sich konfrontiert wurde. Er lief davon. Das finden wir in Johannes 13, 30. Und zwar in die Nacht. Und das ist sehr bedeutend und vielsagend. Das war auf jeden Fall der falsche Weg. Und die anderen Jünger, sie hatten auch eine falsche Selbsteinschätzung. Als der Herr ihnen sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern, ihr werdet enttäuscht sein von mir, ihr werdet mich verleugnen, da waren sich alle einig. Herr, du täuscht dich in uns, du kennst uns noch nicht richtig. Wir sind bereit, für dich zu sterben. Ich denke, wir haben inzwischen alle erfahren, wer wen besser kannte. Der Herr Jesus kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und er sagt dem Petrus, und ich denke auch jedem von uns, wenn du dann später einsichtig geworden bist, umgekehrt bist, dich bekehrt hast, dann komm zurück und stärke deine Brüder. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir auch in der Gemeinschaft, in der Tischgemeinschaft, auch über unsere Vergangenheit, über unsere Fehler, die wir gemacht haben, uns austauschen dürfen und sagen, wie ich da herausgefunden habe, mit Gottes Hilfe. Im Rückblick kann man sagen, oder ich kann es zumindest sagen, ja, dass ich nicht in größere Sünden hineingestolpert bin, das war Gnade und Bewahrung Gottes. Und wenn ich so zurückdenke an manche Situationen, dann wird es mir heute noch, ja, beides, schlecht und glücklich zugleich, wo ich in meinem Herzen fest entschlossen war, einen Weg zu gehen, der total falsch war. Und Gott hat im letzten Augenblick die Weiche anders gestellt und mich bewahrt, mein Leben wäre total anders verlaufen. Solche Gedanken kommen einem, wenn Jesus einen anschaut, wenn wir uns bewusst machen, was wir hier tun. Es gibt aber auch Begebenheiten, nach denen ich mir die Frage gefallen lassen musste. Reinhold, wo war denn nun deine Liebe, die du so vollmundig proklamiert hast, als ich dir die Gelegenheit gab, sie zu beweisen? Vielleicht können einige nachempfinden, wie man sich dann fühlt, wenn man so richtig von sich selbst enttäuscht ist, wenn man überführt ist und der Herr schaut einen an oder spricht einen an, aber nicht so etwa, wie wir das oft machen. Na, hast du jetzt etwa eingesehen, wer recht hat, du oder ich? Habe ich dich nicht gewarnt? Jetzt bist du selbst schuld an deiner Situation. Hast du dir doch selbst eingebrockt? Und sieh mal selbst zu, wie du da wieder rauskommst. Jetzt kommt erstmal eine Zeit der Strafe. Ja, Strafe muss sein, sonst lernst du es nie. Nein, so spricht mein Herr nicht. Er sagt, Petrus, Reinhold, und du kannst auch deinen Namen da einsetzen. Hast du mich lieb? Prüfe dein Herz, wie lieb hast du mich? Wir kennen sicher die Situation am See Genezareth, wo Petrus Hilfe bekommt. Und mit den beiden ersten Antworten war der Herr Jesus noch nicht ganz zufrieden. Die waren so salopp, so schnell, so routiniert. Aber dann wurde Petrus ganz ehrlich. Und er sagt, Herr, du kennst mein Herz. Da ist wirklich Liebe, aber sie ist noch ganz klein und oft angefochten. Und wie antwortet der Herr? Dann kann ich dir auch nur eine kleine Aufgabe zutrauen. Nein, er gibt ihm drei Aufträge. Und ich meine, es ist eine Steigerung darin zu erkennen. Studiert einmal Johannes 21. In jedem Fall drückt der Herr aus, Petrus, ich glaube an dich. Ich setze mich weiter für dich ein. Ich rechne weiterhin mit dir. Du wirst auch noch mit gebundenen Händen und Füßen für mich brauchbar sein. Wenn von deiner Kraft und von deinem Können nichts mehr übrig sein wird, wirst du mich verherrlichen. Ja, ich finde, dieser dritte Punkt war mit der Zusammensetzung der Feiernden etwas länger, aber längst nicht abschließend. Worauf es mir ankam, ist, diese Gedächtnisfeier ist an eine besondere Zielgruppe gerichtet. Man muss eine grundsätzliche Beziehung zu Jesus oder zu dem Ereignis haben. Aber es sind Menschen, die alles andere als fehlerlos sind. Aber sie haben die Bereitschaft, sich verändern zu lassen. Und jetzt komme ich zum vierten und wichtigsten und auch dem letzten Punkt, die persönliche Herzenshaltung. Dieser Punkt scheint mir besonders wichtig zu sein, wenn wir das rechte Gelingen einer solchen Gedenkstunde nachvollziehen wollen. Wenn wir in der richtigen Herzenshaltung in so eine Stunde gehen, erleben wir Veränderung oder besser gesagt Erneuerung unseres Denkens. Aber wir freuen uns auch im Rückblick über Veränderungen, die schon gewachsen sind. Wenn ich so in meinem Leben, das ist immerhin jetzt schon 79 Jahre, und davon 54 Jahre Vatererfahrung, das kam mir so als Beispiel, als Vergleich. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich überdenke, wie viel Veränderungen in meinem Leben schon waren und die letzten sind nicht alle zum Besseren, weil man wird älter und dann wird nicht alles besser. Manches wird auch tatsächlich schlechter, zumindest was den äußeren Menschen anbetrifft. Aber ich sehe immer noch im Geiste die glücklichen Augen meiner Eltern, als sie eines Tages in diesem kleinen Reinhold entdeckt haben, was aus ihm geworden ist. Dass all ihre Liebe, ihre Mühe, ihre Investitionen an Zeit und Geduld nicht vergeblich waren. Dass da etwas gewachsen ist. Und ich denke, das werden alle Väter und Mütter bestätigen können. Es gibt wohl nichts Schöneres, als zu beobachten, wie ein kleiner Mensch sich entwickelt und ihn daran begleiten zu können, ihm etwas beizubringen, ihn zu fördern, aber auch ihm die Grenzen zu zeigen und versuchen, einen brauchbaren, einen wertvollen Menschen aus ihm zu machen. Ich finde das jedenfalls als ein ganz großes Geschenk. Und wie gesagt, in dem Alter hat man schon manche Generationen heranwachsen sehen. Man kennt sie von Baby an und heute sind es gestandene Männer und Frauen und man freut sich daran, was draus geworden ist. Und wenn es dann die eigenen Kinder sind, freut einen das besonders. Ja, man denkt so, die ersten 10, 15, vielleicht bis 15 Jahre, das ist einfach nur Wonne. Dann kommt so eine Phase, die möchte man lieber ausblenden, weil die ist anstrengend für beide Seiten. Aber ist es nicht so, dass gerade unsere Lebenslinien nicht so steil, geradlinig verlaufen? Da gab es Einbrüche. Und nach diesen Einbrüchen ist das noch viel wertvoller geworden, wenn man wieder zusammengefunden hat, wenn man wieder die Spur aufgenommen hat. Ja, wir haben die Gnade als Familie, dass wir unsere Kinder auch heute noch häufig am Tisch haben. Wir reden ja von der Tischgemeinschaft. Und wo kann man die Veränderung besser feststellen als in diesen persönlichen Gesprächen, in diesem Beobachten? Wir können auch heute noch Veränderungen in unseren Kindern sehen, obwohl wir keine prägende Wirkung mehr auf sie haben. Aber die Freude ist da. Und das dachte ich so auch als Vergleich. Wenn wir heute hier, weiß ich, 60 Leute am Tisch des Herrn sind und der Herr schaut uns an, und mit jedem von uns hat er eine Geschichte. Wir erinnern uns vielleicht, als er angeklopft hat, als er uns geworben hat. Und als wir dann ja gesagt haben, ja, ich möchte, dass du mein Herr und mein Erlöser bist. Und mit wie viel Liebe und mit wie viel Fürsorge und mit wie viel Freude hat er uns beschenkt. Das kommt uns in Erinnerung, wenn wir so in dieser Gemeinschaft mit ihm zusammen sind. Und wir denken vielleicht auch an die Phase, wo wir uns gar nicht so wohl fühlten, so, nicht? Eben, die ich in der Teenagerzeit erwähnte, das gibt's im Glaubensleben ähnlich. Da gefällt einem manches nicht. Da hat man so viele andere Gedanken und sagt, Herr, warum? Warum muss ich das jetzt durchmachen? Ja, das sind Lebensschulen, die nötig sind, die gut gemeint sind. Da gab es immer wieder Meinungsverschiedenheiten. All das erinnert man sich, wenn man so in dieser Tischgemeinschaft mit dem Herrn zusammen ist. Aber wie oft haben wir uns auch an seiner Schulter ausweinen können, wenn wir gemerkt haben, es war alles Bruch und alles, was ich geliefert habe. Und wir durften zurückkommen zu ihm. Aber wo erfährt man denn diese Veränderung? Der verlorene Sohn oder der Vater vom verlorenen Sohn hat die Veränderung erst gesehen, als er wieder in der häuslichen Gemeinschaft war. Und nur da, wo wir miteinander umgehen, da, wo wir diese Gemeinschaft praktizieren, erleben wir auch die Veränderung und können uns daran erfreuen. Ja, und das wurde alles möglich durch das Opfer, das Jesus auf sich genommen hat. Sein Leib, sein Blut waren der Preis für meine Eintrittskarte, ja viel mehr noch, den Eintrag ins Familienstammbuch. Ich habe einen neuen Familiennamen bekommen. Dieser Name ist nicht in irgendeinem besonderen Einwohnermeldeamt eingetragen, sondern im Himmel angeschrieben. Ich bin in diesem Reich kein Asylsuchender, sondern ich bin hineingeboren worden. Ich habe Bürgerrecht. Das verdanke ich alles dem Mann der Schmerzen, der mein Lebensretter geworden ist. Wenn ich so in dieser Gedächtnisstunde die auf mich wirken lasse, dann freue ich mich auf eine persönliche Begegnung mit meinem Herrn im Austausch von Blicken und Worten. Dann kommt Dank und Freude bei mir auf. Und das sagte er, dies tut zu meinem Gedächtnis. Wir haben sicher gemerkt, das geht nur über eine persönliche Beziehung zu Jesus. Gemeinsames Erleben und begleiten. Wenn du diese Beziehung nicht hast, können wir dir gern helfen. Und wenn diese Beziehung vielleicht unterbrochen wurde durch Sünde, durch Versagen, auch dafür gibt es Hilfe. Aber ich denke, ein geordnetes Verhältnis zu Jesus und seinem Leib ist mein Beitrag zum Gelingen solch einer Feier. Also das alles Entscheidende für so eine Gedächtnisfeier ist nicht die Zeremonie und das Ambiente, sondern die ganz persönliche Beziehung zu der Tatsache meiner Errettung und Erlösung durch meinen Erlöser und Erretter. Und echte Gemeinschaft kommt nur da zustande, wo wir ehrlich, aufrichtig uns ins Herz schauen lassen, aber auch ehrliche Antworten zulassen und nicht davonlaufen. Amen.